und herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Schön, dass ihr da seid. Hi Sarah.
Hallöchen, Popöchen. Oh. Ach ja, schön. Freut mich.
Ja.
Ab jetzt?
Wöchentlich, Leute.
Every Monday. Also wir nehmen montags auf und ihr bekommt das mittwochs auf die Ohren. Auf die Öhrchen, Popöchen. Das, ihr seid das Herzstück. Nicht der Stachel in unserem Job. Naja, jedenfalls freuen wir uns sehr, dass wir jeden Montag jetzt hier zusammensitzen und so eine Routine haben. Wir haben uns ja beraten lassen. Und Podcasts werden wöchentlich gehört. Das merke ich auch an meinem Podcast-Verhalten. Mhm. Und deswegen machen wir da jetzt mit. Wir machen da jetzt mit.
Ja.
Genau, ja, und da freuen wir uns drauf. Und in diesem Zuge haben wir dann ja auch gleich unsere Instagram-Seite, weil wir auch so ein bisschen den Community-Charakter, jetzt wo wir wöchentliche FreundInnen sind, wir und ihr, müssen wir auch nochmal mehr eine Kommunikation miteinander haben. Also wenn wir euch jetzt wöchentlich zubrabbeln, dann müsst ihr ja auch nochmal niederschwelligere Möglichkeiten haben, um auch zurückzubrabbeln.
A.k.a. wir geben euch die Gelegenheit, wenn ihr wollt, uns Fragen zu stellen.
Yes.
Indem ihr in unsere DMs slidet, also dem Instagram-Kanal Stachel und Herz folgt und dort uns eine Nachricht schreibt und Fragen loswerden könnt. Manchmal machen das Leute schon per E-Mail oder direkt oder in den Kommentarspalten auf dem Podcast, auf der Podcast-Plattform, wo sie uns hören. Und jetzt gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das über unseren Instagram-Kanal zu machen. Entweder kommentiert ihr unter den Reels oder ihr schickt uns eine DM.
Wir können das auch anonymisieren dann, wenn das,
natürlich
nötig ist.
Ja.
Weil ich kriege ich ja auch E-Mails bei Leuten, die mir dann was aus ihrer Community, aus ihrer Gemeinde, aus Gremien, aus Vorfällen auch irgendwas erzählen. Meistens geht's ja ums Thema Rassismus. Kann und darf und soll ich das jetzt ansprechen und wie und überhaupt und so weiter. Mhm. Es muss aber bei den Sachen, die ihr uns schreibt, gar nicht um Rassismus gehen. Es kann auch so, wo ihr so im Alltag vielleicht denkt, so, boah, das würde mich jetzt mal interessieren, wie Thea und Sarah darüber denken.
Mhm.
Dann schickt uns das und dann besprechen wir das hier.
In unserer neuen Rubrik Stachelpost.
Yay. Wir haben lange überlegt, wie sie nennen. Eine Überlegung war auch Beichtstuhl. Fände ich auch cool, aber zum einen müssten wir da unsere katholischen Geschwister einmal fragen, wie cool die das fänden. Und Beichtstuhl hat auch so ein bisschen was von Schuld und Buße und so. Und da wollen wir eigentlich komplett
Nein.
weg.
Ja, ja.
Von daher, es wäre irgendwie auch so ein bisschen popkulturell cool schon fast gewesen, Beichtstuhl. Also es ist ja auch sowas wie manche Begrifflichkeiten, so kirchliche Begriffe, die werden ja auch so in die popkulturelle Welt. Auch Mission ist ja sowas, was so, oder weiß nicht, so
oder
Popkultur.
Oder hast du dieses
ist,
Bild
so
von dem Papst gesehen mit den Nikes? Mit den, der hatte so Turnschuhe unter seinem Talar an und das Internet ist explodiert.
Mhm, ja, also genau, aber wir haben uns jetzt für Stachelpost entschieden und Stachelpost heißt aber auch, dürfen uns auch Sprachnachrichten per Instagram schicken, oder? Wenn das besser, einfacher ist oder so.
Wenn ihr das möchtet, ja.
Ja, nehmen wir auch entgegen. Also alles, was ich sonst auf Instagram auf Mojomi nicht so mag, wenn fremde Menschen mir Sprachnachrichten schicken, ist bei Stachel und Herz erlaubt. Da dürft ihr alles schicken.
Jegliche also, Form Brieftauben.
Fotos,
Telegramme,
Text, alles. Meldet euch bei uns und lasst es raus. Wenn ihr nicht auf Instagram seid, geht natürlich auch ganz klassisch podcast@vemission.org. Das ist auch noch möglich. Darüber erreicht ihr uns auch. Wir sind sehr, sehr gespannt. Nutzt das gerne. Wir freuen uns darauf und so werdet ihr Teil unseres Podcasts, weil wöchentlich haben wir jetzt auch mehr Zeit und so mal über Dinge so zu sprechen, über all die Themen und so. Und ja, ihr seht auch unser neues Coverbild. Haben wir das schon erwähnt?
Ja.
Ja, haben wir schon?
Ach so, nein, das gibt es aber schon.
Aber ihr seht uns ja jetzt gerade, wenn ihr hört. Also, genau.
Ihr guckt jetzt die ganze Zeit auf
guckt drauf. Guckt die ganze Zeit drauf. Weil gegen Videopodcast, muss ich auch nochmal sagen, da haben wir uns gegen entschieden.
Ja.
Das ist...
Das war auch in der Beratung, ist das klar geworden, dass das, dass wir das...
Na, ich glaube, viele mögen das schon, aber wir wollen es einfach
Und
nicht.
Ganz ehrlich, ich ja nicht so. Also ich höre Podcast nur.
Ja, aber da sind wir, glaube ich...
Weil ich mache andere Sachen, während ich höre. Und ich kann ja nicht auf den Bildschirm gucken und dabei Wäsche falten.
Ja.
Oder Autofahren.
Ich mache immer andere Sachen, während ich irgendwas mache.
Ja gut, du machst auch andere Sachen, während du zum Beispiel eine Netflix-Serie guckst.
Ja, klar.
Oder einen Film
guckst. Die dollsten Dinge bei
das
mir raus.
Das ist bei
was
mir
da
ja absolut. Also wenn ich was gucke, dann gucke ich das. Dann kann ich vielleicht nebenbei noch bügeln, aber ich kann dann nicht auf einen anderen Bildschirm noch gucken.
Na gut, mein Gehirn funktioniert anders und das ist fantastisch so. Die Gleichzeitigkeit der Dinge lebt sich bei mir auf unterschiedlichen Ebenen aus.
Ach so, Videopodcast haben
Videopodcast.
Wir uns
gegen haben uns gegen entschieden, weil, ach ja, weil, warum auch immer. Wir haben ja noch andere Jobs, das
wir sind,
sagen.
Wir leben ja auch, unsere Stimmen leben ja auch in eurem Kopf und dann könnt ihr euch auch die Bilder selber fantasieren.
Exakt. Und außerdem denke ich an die Leute, die wie ich Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit hören. Und auf doppelter
das
Geschwindigkeit
ist auch so etwas, ne?
Uns zu sehen, ist vielleicht komisch.
Also eure Sprachnachrichten höre ich mir auf anderthalbfacher Geschwindigkeit an. Julians manchmal auf zweifacher. Aber Podcasts...
Außerdem wäre...
Also es verzerrt die Stimme so komisch. Ich
mag
das
nicht. Das muss ich wirklich sagen. Das ist ja anders, als wenn ich ein Video schneide und dann oder bei Instagram Reel poste und das dann in schneller Geschwindigkeit mache. Das wird so eine Stimme. Aber das ist bei Podcasts überhaupt nicht so. Das
ja,
bleibt aber, das ist wirklich
nicht
faszinierend, dass das funktioniert.
Ich mag es
naja,
trotzdem nicht.
Jedenfalls würden bei Videopodcast Leute ja auch sehen, dass ich auch andere Dinge mache, während ich rede. Zum Beispiel schöne Bildchen um mein Skript malen. Mhm. Das will ich halt eigentlich auch nicht. So lange Rede, kurzer Sinn. Komm, steigen wir doch direkt ein, Thea. Ich habe dir eine Frage mitgebracht, weil wir sehen uns ja jetzt wöchentlich und wir kommen auch noch zum Stachel und auch zum Thema. Aber vorher können wir ja auch auf Dinge noch mal mehr eingehen. Wir haben mehr Raum und so. Und ich habe dir schon am Freitag die Frage gestellt und ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Antworten. Ich gehe davon aus, dass du dich seit Freitag nicht mehr mit dieser Frage auseinandergesetzt hast. Das entnehme ich jetzt deinen Blick. Mhm. Wir haben ja darüber geredet, dass ich im Urlaub Journaling, wie ich gesagt habe, gemacht habe. Und es heißt ja
schreiben.
Journaling, das, was ich gemacht habe.
Tagebuch schreiben.
Ja, ich habe ja, ne, und dann hatte ich aber auch so ein Buch, was mich so ein bisschen angeleitet hat und so darin.
Wir haben am Freitag darüber gesprochen.
Ja, und dann habe ich dir gesagt, wir steigen ein mit der Frage, Thea, 5 Dinge, die du am meisten an dir magst. Und los.
Um Gottes Willen.
Das, so hast du am Freitag auch reagiert.
Am Freitag haben wir, oh, ja, dann habe ich das verdrängt.
Wir haben heute Montag, ich meine letzten Freitag. Also sie hat
vor
drei Nächte drüber schlafen können.
Ich habe das sofort verdrängt.
Ja, weil du gedacht hast, ich mache einen schlechten Scherz, weil du da natürlich jetzt fängt sie an zu schreiben. Und sagt jetzt, was die 5 Dinge sind.
Ich glaube, ich bin freundlich. Ich glaube, ich kann gut zuhören. Ich glaube, ich bin ziemlich witzig. Manchmal unfreiwillig, aber ich kann Leute zum Lachen bringen. Ich glaube, ich bin...
Mach mal kurz.
Siehst du, es klappt sofort. Selbst Julian lacht. Hört ihr das? Nein. Julian lacht immer sehr diskret. Das waren jetzt schon 3 Sachen, richtig? Also ich bin nett, ich bin freundlich.
Nee. Warte, du bist nett und du bist freundlich.
Nein, das ist eine
Sachen.
Sache. Ich bin freundlich, ich kann gut zuhören, ich bin witzig, ich bin anpassungsfähig und 5 Sachen ist voll viel.
Oh, es ist schon gut, ist schon gut.
Und ich kann gut backen.
Oh ja! Oh, fantastisch. Du hast ja am Wochenende für mein Kind, was 8 Jahre alt wurde, eine 6-7-Torte gemacht.
Auf Wunsch des Kindes übrigens. Ich hatte was ganz anderes vor und das Kind hat bestanden auf eine 6-7-Torte.
Ja.
Und die habe ich dann auch gemacht.
Das hat sich so
ich habe mich voll reingesteigert.
Ja, und alle die 7-8-Jährigen auf dem Kindergeburtstag fanden es auch mega, ja.
Weil mein 11-jähriges Kind meinte, 6-7 ist schon wieder ein bisschen out.
Ja, mein 10-jähriges Kind auch. Mhm. Die fand es eher peinlich, aber also 2. Klasse Grundschule kommt es noch richtig gut.
Ja. Ja, ja, das freut mich.
Ja. Ja, schön.
Und was sind 5 Sachen an dir, die du magst?
Darauf habe ich mich jetzt tatsächlich nicht vorbereitet, weil
dann
ich habe mich so
mal
auf
los.
Dich konzentriert.
Dann
also,
mal los.
Ich bin sehr flexibel und spontan. Ich komme nie pünktlich. Mhm. Das ist voll,
du musst es nicht erklären. Das sind Sachen, die du an dir gut findest.
Nee, jetzt denken alle anderen Leute schon wieder, boah, das ist voll... Das ist voll respektlos, so mit anderen Leuten Zeit umzugehen und so, wenn man zu spät kommt.
Es geht darum, was du an dir gut findest, nicht was andere Menschen denken. Was du
okay,
an dir
ja,
gut findest.
Vielleicht finde ich es jetzt auch nicht gut, wenn ich so darüber rede. Eieiei, was finde ich an mir gut?
Also du hast jetzt 2 Sachen genannt.
Flexibel?
Genau, flexibel.
Ist jetzt die 2. Sache die Unpünktlichkeit?
Moment mal, ich dachte, das gehört jetzt doch nicht dazu. Also,
ich bin freundlich.
Freundlich ist Nummer 2.
Ich bin sehr empathisch. Mhm. Ich kann auch zwischendurch Kind sein. Mhm. Gestern zum Beispiel im Trampolinpark. Mhm. Noch finden es meine Kinder übrigens nicht peinlich, die finden es toll.
Okay.
Ja, ist schön.
Das kommt aber noch.
Jetzt kommt bald.
Das fünfte ist das Schwierigste.
Ja? Mhm. Dinge, die ich am meisten an mir mag. Ihr könnt ja jetzt mal laut mitdenken auch für euch. Redet ruhig. Wir tun so, als ob wir euch hören. Ach, ist ja interessant. Das findest du toll an dir? Wow, das ist ja stark. Oh, das ist richtig schön, dass du das sagen kannst. Ja, so. Die ich an mir mag, ich mag lachen mit mir.
Du magst lachen mit dir?
Nee, ich mag an mir, dass ich aus vollem Herzen
dass voll du gut und gerne lachst.
Ja. Mhm.
Gut. Schön.
Schön.
Sachen.
Haben wir
das auch geschafft? Meine Güte.
Hätten wir das auch.
Das eine schwere Geburt.
Gut, dann können wir jetzt zu ernsteren Dingen im Leben kommen. Zum Stachel.
Der Stachel der Woche.
Bevor ich jetzt den Stachel sage, ist mir total wichtig zu sagen, dass es sehr, sehr viele Fahrpersonen gibt, die ganz fantastische Konfi-Arbeit leisten und dass ich immer wieder beeindruckt bin über Konfi-Arbeit und neue Ideen, neue Konzepte, Konfi-Gottesdienste heutzutage, weil meine Konfi-Zeit wirklich herausfordernd war, sagen wir mal so.
Und ich kann mich an meinen Konfi-Unterricht nicht mehr erinnern. Ich glaube, der war so langweilig.
Bist du in Indonesien konfirmiert?
Mhm. Aber ich hatte deutschsprachigen Konfi-Unterricht bei einem deutschen Pfarrer der deutschen Gemeinde. Jetzt googelt bitte nicht, ihr wisst nicht, wann ich in Indonesien war. Wer in Jakarta bei der deutschen Gemeinde.
Oh, das klingt alles. Das klingt alles.
Also ich wurde in einer indonesischen, im Dorf meiner Mutter in der indonesischen Kirche in einem indonesischen Konfirmationsgottesdienst konfirmiert, aber den Konfi-Unterricht hatte ich in der deutschen Gemeinde.
Geil, weißt du noch, was für Themen du da in der deutschen Gemeinde von einem deutschen EKD-Pfarrer?
Ich kann mich wirklich nicht an den Konfi-Unterricht erinnern. Ich kann mich an ihn erinnern, weil er war auch unser Religionslehrer an der Schule. Ich war ja an der deutschen internationalen Schule.
Krass. Also, bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von vielen Fahrpersonen, die richtig viel reinstecken und ganz tolle Arbeit machen. Dennoch ist mein Stachel ein Konfirmationsgottesdienst, den ich besucht habe. Aber auch da muss ich sagen, ich kann gar nicht so viel zu dem Gottesdienst sagen, weil ich einfach nicht viel gehört habe von dem Gottesdienst, weil ich saß oben auf der Empore und wir sind zu spät gekommen. Natürlich. Ich hatte auch das pünktliche Kommen nicht eingeplant, weil ich wusste schon, dass...
Weil du davon ausgehst, dass du nicht pünktlich bist?
Nee, weil ich auch gar keine Lust vorher schon hatte, 1,5 Stunden die Kinder still zu kriegen. In einem Gottesdienst, in dem sie dann 1,5 Stunden ruhig sitzen müssen. Das heißt, wenn ich zu spät komme, sind schon mal nicht 1,5 Stunden, sondern durchaus weniger Zeit. Also das war eingeplant und ich wusste ja auch, wie die Kirche aussah und wusste, dass wir unauffällig nach oben auf die Empore kommen. Und es war auch bei der Family vorher so angekündigt, wir sitzen auf der Empore und so. Deswegen hat uns auch niemand so vermisst. Es rechnet von meiner Family auch niemand, dass ich jetzt 1/4 Stunde vorm Gottesdienst da bin und so. Also da sowieso nicht. Vermutlich haben die auch gedacht und denken die auch immer noch, ich habe sie auch im Glauben gelassen, dass wir so 2-3 Minuten zu spät kamen oder so, ne? Es war schon ein bisschen mehr, aber es war alles. Wir haben noch alles nur mitgekriegt. Und dann saß ich halt auf der Empore, saßen wir letzte Reihe. Das heißt, man hat alles gut mitbekommen, konnte gut beobachten die Menschen, die so im Gottesdienst waren. Und vom Gottesdienst hat man akustisch leider fast nichts verstanden. Aber interessant war einfach, die Menschen zu beobachten. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so viel von dem Gottesdienst sagen. Und darum geht es mir auch gar nicht. Mir ging es darum, um das generelle Konstrukt Gottesdienst. Mhm. Und dann war das wirklich super interessant, wer saß da oben. Mhm. Da oben saßen jetzt Menschen, die alle, glaube ich, eher so zu denen gehören, die nicht häufig in einen Gottesdienst gehen, aber schon mal gehört haben oder auch aus eigener Kindheitserfahrung oder warum auch immer eine Meinung oder eine Haltung dazu haben, wie man sich anzieht, wie man sich verhält, was man nicht darf und so, ja. Also da saßen Leute, die waren dann auch gestresst, weil sie sich gegenseitig darin ermahnt haben, ruhig zu sein. Auch Kinder dann, aber auch sich unter Erwachsenen, die so ein bisschen verkleidet auch wirkten, so weil sie eine Idee davon hatten, wie man sich anzieht, A, zu einer Konfirmation, aber B, auch glaube ich, in so einer Kirche und was man dort darf und was man dort nicht darf. Und da saßen so all diese, die eben sich, die nicht zu dem großen Wir in der Kirche gehören. Da waren zum Beispiel zwei Männer voll tätowiert und auch so ein bisschen, die hatten Kleidung an, glaube ich, die haben sie sich nur an dem Tag angezogen, fühlten sich, glaube ich, auch nicht so wohl, hätten sich in anderer Kleidung wohler gefühlt oder das entspricht vielleicht eher ihrem Alltagsoutfit. Und die sind dann so alle 10 Minuten auch rausgegangen rauchen und kamen dann wieder rein und so. Das fand ich schon wieder cool, dass sie sich das auch so getraut haben. Es hat niemand da oben wirklich zugehört, glaube ich. Also erstmal war es akustisch schwierig. Aber auch die, die weiter vorne saßen oben, die konnten auch nicht so gut zuhören und haben sich auch wenig dafür interessiert. Und ich habe mich einfach so gefragt, ja, dieses ganze Konstrukt Gottesdienst und dann auch, dann muss man ja auch als Family and Friends, wenn man eingeladen ist zur Konfirmation, dann auch zu diesen Gottesdiensten gehen. Man kann jetzt nicht nur zu der Feier gehen, manche machen das auch, aber es gehört sich irgendwie schon so. Mhm. Und da dachte ich nur mal so, ich saß da so und habe echt viel darüber nachgedacht und musste auch an einen Post denken über Neurodivergenz und Gottesdienste von Schwester Förster auf Instagram bei Brot und Liebe haben die das, wir verlinken euch das, einen ganz tollen Post dazu gemacht. Und ja, dachte irgendwie nochmal, wen sprechen wir eigentlich mit unseren Gottesdiensten an, wen nicht. Nun kann man natürlich auch nicht einen Gottesdienst ändern. Mir ist das schon klar, dass das ein großes strukturelles Problem ist und auch was für ein Bild von Kirche und so weiter, ne? Und auch tiefsitzende Sozialisation von Menschen, die dann ja auch mit reinspielt. Das kann eine Kirchengemeinde sowieso nicht ändern. Aber es war einfach sehr interessant, das zu beobachten. Du warst ja auch gestern in einem Gottesdienst.
Ja, ich war nicht auf einer Konfirmation, sondern es war die Taufe von einem 14-Jährigen. Mhm. Dann ist man nämlich religiös mündig und darf das selbst entscheiden, dass man getauft werden möchte. Und da ist es mir auch nochmal aufgefallen. Also ich war in Hamburg, das war bei meiner Familie dort und die Nordkirche ist ja ein bisschen lutherischer als das, was wir hier so kennen.
Ich mag ja, dass BischöfInnen dann diesen weißen Kragen, das finde ich ja, das find ich richtig schick, ne? Das hat sicherlich auch patriarchale Hintergründe, die
voll
nicht okay
bestimmt
sind.
Und das muss ich auch sagen, ich bin ja halbluterisch. Ich bin halb lutherisch, halb reformiert. Und ich muss schon sagen, auch wie ich aufgewachsen bin, meine Eltern sind beide Pfarrpersonen, ist das schon eine liturgische Tradition, in der ich groß geworden bin, in der ich mich sehr wohl fühle. Aber sie ist, glaube ich, schon recht speziell, vor allem für Leute, die eben nicht so kirchlich sozialisiert sind wie ich oder die das halt nicht kennen. Und das waren 2 Taufen in diesem Gottesdienst, also ein Baby wurde getauft und das Kind aus unserer Familie und das...
Sag niemals zu 14-jährigen Kind.
Ist man mit 14 kein Kind mehr?
Frag mal 14-Jährige, ob die sich als Kind definieren.
Also ein Teenager. Ein Teenager wurde getauft und ein Baby. Und deswegen waren auch, weil das eben Taufe waren auch, glaube ich, viele Leute da, die sonst, so ähnlich wie von dem, was du erzählt hast, die sonst nicht regelmäßig in Gottesdienst gehen. Und obwohl ich mich sehr wohl gefühlt habe, ich bin ja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, liturgisch eher konservativ. Nur liturgisch übrigens. Und ich mag auch dieses Lutherische, was halt so ein bisschen mehr so mit Symbolik arbeitet und ein bisschen mehr so, also nach dem Gottesdienst war halt Tauferinnerung, dann konnte man nach vorne gehen und dann wurde einem mit dem Taufwasser dann ein Kreuz in die Handinnenfläche gemalt und ich fand das, also ich mag Symbolik. So. Mhm. Ich mag das, wenn das ein bisschen mehr Drama hat.
Singen die Fahrpersonen dann auch?
Häufig, aber in diesem Fall nicht.
Ah ja, weil das finde ich manchmal, da ist für mich eine Grenze erreicht, weil das sehr selten gut klingt.
Ja, aber ich mag das voll. Also für mich, ich muss wirklich sagen, desto katholischer, desto besser. Je katholisch adjacent, desto besser, finde ich. Aber das ist wirklich mein, und das ist mir halt gestern nochmal aufgefallen, das ist wirklich meine persönliche Präferenz. Das hat mit meiner Sozialisierung zu tun. Und ich konnte mir auch, ich habe mir nämlich auch diese Frage gestellt, wie zugänglich ist das jetzt für Menschen, die da nicht so Erfahrung mit haben oder die vielleicht, ja, die das nicht so kennen. Und das dachte ich halt vor allem, weil ich fand, die Pfarrerin hat das super gemacht gestern. Ich fand, sie war sehr einladend. Sie hat auch das, glaube ich, auch so auf dem Schirm gehabt, dass da Leute sind, die sonst nicht so in den Gottesdienst kommen. Und ich fand, sie hat das toll gemacht. Aber trotzdem denke ich, es ist eine etwas befremdliche Situation, eine befremdliche Erfahrung für Leute, die das nicht so kennen.
Ich glaube aber trotzdem, dass das zum Beispiel, bei mir war das so, ich bin nicht lutherisch sozialisiert, uniert nennt man das bei uns im Rheinland. Ne, genau. Das ist so alles und nix.
Mischmasch.
Ist so Mischmasch, aber keiner weiß so richtig, was das ist. So, doch, natürlich weiß ich das. Ich habe das studiert und ich kann das, aber darum geht es jetzt nicht. So, ich wollte nur noch mal kurz jetzt hier reinwerfen, dass ich nicht ganz ungebildet bin. Das muss ich auch manchmal nochmal den Leuten auch sagen.
Noch weil sonst denken die Leute
auch. Ja, denken die Leute auch, ne? Was? Die muss es doch wissen. Ich weiß es. So, aber darum geht es jetzt nicht. Ich war dann ja im freiwilligen Jahr nach dem Abi für ein Jahr in Tansania in der evangelisch-lutherischen Kirche von Tansania und da war ich ja auch in dem ersten ich kam samstags an und dann war ich sonntags im Gottesdienst und sowas kannte ich tatsächlich nicht. Ne? Also lutherische Gottesdienste waren mir. Aber ich wusste nicht, dass so evangelische Kirche auch sein kann. Ich habe
und du gedacht, als Deutsche kommst aus Deutschland, also aus Luthers Heimatland.
Mhm, genau. Und wusste nicht, was mir da geschieht, weil ich plötzlich dachte, bin ich hier falsch gelandet? Bin ich bei den Katholiken? Ich bin doch eigentlich hier mit der evangelischen Mission ausgereist.
Ich war ja, ich habe ja in England gelebt und war auch irgendwann mal sonntags in einem Gottesdienst, wo ich mir absolut, und das als Halbluteranerin, wo ich absolut dachte, ich bin hier in der katholischen Church. Und da war ich nicht nur in der Anglican Church, also nicht nur Church of England, sondern es war High Anglican. Mhm. Also nochmal richtig, richtig, also da fehlte eigentlich nur noch Weihrauch. Ich fand's herrlich.
Weihrauch mag ich ja schon wieder. Naja, jedenfalls, was ich aber interessant fand, war dann, was das mit mir gemacht hat, denn über die Zeit, also es war schon zuerst ein Schock. Also der eigentliche Kulturschock in mir war das, was deutsch-lutherisch war. Und interessant fand ich aber, dass ich das so zu schätzen gelernt habe, weil das auch sowas, und da glaube ich nämlich, dass das gar nicht so für Außenstehende nur abschreckend ist, weil es hat sowas Heiliges. Also auch, dass die Leute erstmal am Anfang, so wir haben immer Gottes gegenwärtig auf Swahili gesungen. Weil man singt da alle deutschen EG-Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch einfach auf Swahili, weil Kolonialzeit und so. Und interessant fand ich da aber auch so, dass da so eine Ehrfurcht und sowas Heiliges auch, so dass man sich auch zum Gebet, habe ich übrigens auch mal, ich war mal in Niedersachsen und haben so Gottesdienst mitgemacht für eine Freundin und so. Und dann habe ich mich beim Gebet, habe ich Gott den Rücken zugewendet. Das macht man ja auch nicht. Mhm. Also, aber, ja. So, jedenfalls, aber fand ich das eben auch in Tansania so krass, ne, dass du dann, du wendest der Gemeinde den Rücken zu und betest halt. Und
mit der Gemeinde.
Mit der Gemeinde, genau. Mhm. Und das hat schon alles was. Und ich glaube, dass genau dieses auch, gerade vielleicht auch Menschen, die so auf spirituell auf der Suche sind, vielleicht doch auch anspricht. Mhm. Wenn das nicht in unserer Kirche auch mit so einem exklusiven Beigeschmäckle daherkommen würde. Mhm. Denn das ist das, was ich halt in diesem Gottesdienst so häufig dachte, es ist halt nicht so inklusiv. Mhm. Auf so vielerlei Hinsicht. Ob das jetzt klassistisch ist, ableistisch ist, neurodivergent unfreundlich, was ja auch eine Form von Ableismus sein kann und manchmal so definiert wird. Und also in vielerlei Hinsicht einfach sehr machtunsensibel ist und das, ja, und ich glaube, wenn das nicht wäre, dann könnte es auch gerade spirituell suchenden Menschen dieses lutherische, ehrfürchtig Heilige, nenne ich es jetzt mal, auch sehr, ansprechend sein.
Okay. Ja, also ich finde es ja sehr ansprechend und ich frage mich halt häufig, hat es mit meiner Sozialisierung zu tun? Weil das sowas Vertrautes, es hat mit Kindheit zu tun. Ich fühle mich dann immer sehr gut aufgehoben und ich mag das. Mhm. Und ich frage mich immer, ist das sozusagen dieser Vibe von Kirche und jetzt sind wir hier in diesem Setting und hier sind diese Abläufe und sie sind so. Und oder ist das einfach, ist das was Persönliches von mir?
Ja, wahrscheinlich so eine Mischung, aber ich habe mich eben in dem Gottesdienst auch gefragt, ob Menschen, die so spirituell auf der Suche sind, und da gibt es ja sehr, sehr viele auch in unserer Gesellschaft und es gibt ja viele spirituelle Angebote auch, nicht kirchliche Angebote, nicht institutionalisierte Angebote, die sehr großen Anklang finden in unserer Gesellschaft. Mhm. Aber da gibt es ja viele Menschen auch in der Kirche, die sich damit auch beschäftigen und da auch ganz tolle Sachen auch anbieten und Neues entsteht. Und das finde ich einfach richtig, richtig schön. Mhm. Und ja, das möchte ich an dieser Stelle auch auf jeden Fall sehr würdigen. Und das war jetzt einfach nur so eine Beobachtung, die ich mal reinbringen wollte. Mhm. Kommen wir zum Thema.
Yes.
Jetzt wird's positiv.
Richtig.
Positive wir haben ja, vibes only, nee, good vibes only.
Genau, das ist eigentlich das Motto, über das ich sprechen wollte. Wir haben am Freitag telefoniert und haben sie überlegt, was wir gerne so einbringen würden. Und da haben wir gemerkt, dass auf unseren Listen zwei Themen sind, die eigentlich ganz gut zusammenpassen, weil sie auf den ersten Blick wie gegensätzlich wirken. Nee, wie.
Ja, ja. Und du möchtest ja schon sehr, sehr lange darüber sprechen.
Ja, wir haben ja so Jahresplanungen mal versucht.
Und Thea wollte schon ganz lange.
Und wir haben unsere Listen und ich wollte schon ganz, ganz lange über Toxic Positivity sprechen.
Toxische Positivität.
Ist Positivität ein deutsches Wort?
Ich glaube ja.
Mhm. Oder ja, ich glaube, ihr könnt euch da, vorstellen, was damit gemeint ist. Es schreibt, beschreibt sozusagen eine Haltung, wenn Leute sagen, ich versuche zu vermitteln, dass positives Denken dir jetzt helfen könnte. Also ist eine Form von positiver Sprache, die erstmal nett klingt, aber, und das ist mein Problem damit, manchmal dazu führen kann, dass unangenehme Gefühle wie Trauer, Wut, Angst, Überforderung weggeredet werden, keinen Platz haben. Hm. Also das, und es kann halt eben dazu führen, dass Menschen sich mit ihren Gefühlen einsamer fühlen, weil sie nicht validiert werden.
Mhm.
Also du hast eben schon Good Vibes Only genannt, so als Satz. Das hört man ganz oft, so dieses, wir wollen jetzt nicht über Unangenehmes sprechen oder es denken oder es fühlen, sondern es klingt auch im ersten Moment nett, kann aber auch beschämen und isolieren. Ich glaube, es gründet vor allen Dingen in einer bestimmten Hilflosigkeit auch. Ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, dass es dir zum Beispiel nicht so gut geht. Und versuche dann jetzt etwas Positives zu sagen, damit es uns beiden besser geht. Vor allem aber eigentlich vielleicht eher mir, weil und ich hoffe, dass es dir dann auch eben besser geht, weil ich das nicht so gut aushalten kann, dass es dir jetzt nicht so gut geht. Und ich kenne das, wir haben ja vorhin auch schon, Entschuldigung, sag du mal.
Aber ich weiß nicht, ob das so, also das gibt's ja auch auf T-Shirts, auf Tassen, auf Bilder und du kannst das ja, also überall, also es gibt's irgendwie viele Produkte auch. Und tatsächlich, muss ich sagen, finde ich das gar nicht so schlecht, solange es eben nicht dazu dient. Aber ich glaube, der Gedanke bei den meisten, die sowas anbieten, ist eben gar nicht so, dass man jetzt sagt, das Negative darf keinen Raum haben, sondern positives Denken verändert auch vieles, was gar nicht schlecht ist. So. Also ich habe ja im Gegensatz dazu, und deswegen sind wir darauf gekommen, ich habe ja das Buch Radikale Freundlichkeit von Nora Blum gelesen im Urlaub. Und das fand ich einfach mega, mega gut. Ich habe ja zuerst das Buch Let Them gelesen von Mel, weiß ich nicht, wie sie heißt mit Nachnamen. Bestseller. Sie lest ihr in jeder, seht ihr gerade in jeder Buchhandlung so ein, wirkt auf den ersten Blick wie so ein Selbstoptimierungsbuch, so, ne, mach deine Grenzen und lass sie und so. Und ich sah, die ersten 30, 40 Seiten waren noch ein bisschen anstrengend, weil da musste sie so ein bisschen, die Autorin, glaube ich, beweisen, dass sie von der Tellerwäscherin zur Millionärin jetzt geworden ist mit ihrer Let Them-Theorie und so. Und dann geht sie aber in die Tiefe und das finde ich richtig, richtig gut. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Das habe ich zuerst gelesen und dann habe ich Radikale Freundlichkeit gelesen und in dieser Reihenfolge, also wenn ihr jetzt überlegt, die Bücher zu lesen, lest die genau in der Reihenfolge mit, hat das richtig, richtig gut, weil Nora Blum eben auch sich auch klar abgrenzt, schon zu Beginn auch des Buches von zwanghafte, toxische Positivität, dass es darum eben nicht geht. Und dass es eher darum geht, ich kann trotz allem Schmerz meine Gedanken auch lenken und das ist ein Weg und der kann auch lang sein. Aber ich auf diesem Weg geht's nicht darum, Gefühle wegzudrücken oder als Pflichtprogramm irgendwie immer nett und freundlich zu sein, sondern es ist eine bewusste Entscheidung und das ist nicht naiv, sondern da stecken wirklich auch verbindende Elemente hinter. Das ist ein kraftvolles Tool, was auch in politischen, und das finde ich ja, fand ich so spannend darin, das kann auch im politischen Miteinander und auch im Aktivismus oder in Dialogen und Konflikten und so, kann das total verbindend sein. Und es ist in so Momenten keine Schwäche, sondern wirklich auch eine Superkraft, um Brücken zu bauen, um Konflikte zu lösen, um Verbundenheit zu stärken. Und es ist eine Praxis der Stärke und dann hat sie auch so wissenschaftliche Belege darüber.
Ich glaube, weshalb ich persönlich mit Toxic Positivity so ein bisschen ein Problem habe, ist, dass ich das vor allem, wir haben vorhin über unsere christliche Sozialisierung gesprochen, vor allem eben aus dem religiösen Kontext kenne, in dem Leid halt oft mit Sinn, Dankbarkeit, Vertrauen weggeredet wurde. Also für mich war Toxic Positivity nicht zuerst durch Sätze wie Good Vibes Only bemerkbar, sondern durch meine christliche Sozialisierung, durch Sätze, die eigentlich trösten sollten, aber halt manchmal dazu geführt haben, dass Schmerz, Zweifel, Wut keinen richtigen Platz hatten. Sätze wie Gott hat einen Plan, sei dankbar, anderen geht es schlechter oder du musst nur vertrauen oder vielleicht will Gott dir dadurch etwas zeigen, die halt eben auch verhindern können, dass Menschen erstmal ehrlich sagen dürfen, ich bin wütend, ich zweifle, ich finde das ungerecht, ich kann gerade nicht dankbar sein. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das manchmal dazu führte, dass eben, und das meinte ich mit diesem, das auch mal auszuhalten, da war irgendwie so ein Impuls, dem Schmerz der anderen Person sofort einen Sinn geben zu wollen. Mhm. Das hat schon alles einen Grund.
Und nicht erstmal auch die Gefühle auszuhalten.
Und die Gefühle halt nicht auszuhalten, zu validieren, zu sagen, das ist vollkommen in Ordnung, dass es dir jetzt gerade scheiße geht. Das ist dir erlaubt.
Ich hab einen Podcast gehört, Hotel Matze, hat der Julian mir empfohlen, mit einem Schamforscher. Richtig, richtig gut. Und der hat zum Beispiel, das fiel mir jetzt gerade ein, zum Beispiel das Kind spielt und tut der Oma weh und irgendwie käbbelt oder so und Oma sagt plötzlich, oh, das hat der Oma jetzt aber wehgetan und dann schämt sich das Kind, sagt das aber nicht, sondern schämt sich dafür, weil das Kind wollte ja der Oma nicht wehtun, schämt sich dafür und dann kommt der Opa und sagt, du brauchst dich aber nicht schämen. Und in dem Moment lernt das Kind, das Gefühl, was ich von Schamhaare habe, hat jetzt Schamhaare. Ich wollte mal einen Witz hier reinbringen. Das Gefühl von Schamhaaren. Das Gefühl, was ich sehe von Schamhaaren. Humor ist übrigens auch wichtig. Ist auch so ein Kernelement von radikaler Freundlichkeit. Ist auch wichtig in der Antirassismusarbeit. Zwischendurch mal so. Der weint gleich. Jetzt wäre ein Videopodcast doch ganz schön.
Ja.
Also, Scham habe. Das Gefühl, was das Kind, wir sind wieder bei Oma und Opa ohne yes, Schamhaare.
Wir sind vielleicht wieder bei Omas Schamhaare.
Oh mein Gott, Bilder aus meinem Kopf. So, ich finde das auch nicht besser, was ich sage.
Dann müssen wir das rausschneiden.
Nein, auf gar keinen Fall. Julian schüttelt den Kopf. Julian weint aber auch.
Er gleich. Weigert sich.
Also, was ich für all die, die es nicht wissen, Julian ist, wir Stachel und Herz sind eigentlich drei Leute, aber wir tun so bei Instagram, als ob wir zu zweit werden. Aber natürlich ist Julian der wichtigste Mensch bei Stachel und Herz. Und damit, das müssen wir öfter jetzt auch betonen, weil unsere HörerInnen, die werden jetzt so steigen, hier sind ja so viele neue dabei, da müssen wir Julian vorstellen. So, jedenfalls, das Kind erfährt dadurch, dass der Opa sagt, du brauchst dich nicht zu schämen, dass das Gefühl von Scham keinen Raum bekommt. Besser wäre, wenn der Opa sagen würde, du schämst dich, und ich kenne das Gefühl, das ist ein unangenehmes Gefühl, aber das darf hier Raum haben. Also das muss jetzt vielleicht noch ein bisschen, du guckst so skeptisch, aber so,
weil man, es um ein Kind geht.
Ja, genau. Man muss natürlich nochmal gucken, wie kann ich das ein Kind und die Sprache finden, ne? Aber im Prinzip ist es ja der Gedanke dahinter, wie oft habe ich in meinem Leben gehört, du musst dich nicht schämen, obwohl ich mich geschämt habe.
Ja, ja.
Und das führt ja dazu, dass ich das lerne zu unterdrücken, weil dieses Gefühl ist nicht willkommen.
Es darf nicht sein.
Und damit bekommt es so viel Macht. Und dann geht er in dem Podcast darauf ein nochmal, also total krass auch, wie Hitler und die Nazis die Scham der Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg und so genutzt haben und wie das auch in Unterdrückungsmechanismen und so. Da kann ich jetzt, also es ist wirklich ein faszinierender Podcast.
Sehr spannend, ja.
Wie auch Trump es nutzt, die weißen ArbeiterInnen in ihrer Scham zu nehmen und dann oder denen die Scham zu nehmen und die Scham dann auf unterdrückte Gruppierungen gelegt werden. Also mexikanische EinwandererInnen.
So eine Überheblichkeit verleihen.
Ja, man gibt es eigentlich an schwächere Gruppen ab.
Und fühlt sich dadurch selber besser.
Ja, genau. Und das, so anderes Thema. Auf jeden Fall muss ich daran gerade so denken, weil es hat ja viel damit zu tun, was du jetzt aus dieser christlichen Sozialisation heraus sagst, dass es ja viel damit zu tun hat, dass man eigentlich nicht gelernt hat, selber Gefühle auszuhalten und dadurch irgendwelche Floskeln entwickeln hat, die dazu dienen, dass ich selber dieses Gefühl jetzt nicht haben möchte und meinem Gegenüber das jetzt auch nicht gebe, weil dann müsste ich auch das Gefühl aushalten können.
Aber aus einer Motivation heraus, die andere Person trösten zu wollen. Ich glaube, das ist gar nicht so bewusst, dass es hier eigentlich um mein eigenes Unbehagen geht, was ich versuche zu stillen. Ne?
Das man ist ja auch schambehaftet.
Das ist auch schambehaftet. Man will ja eigentlich der anderen Person, dem Gegenüber, was Gutes tun, indem ich Optimismus verbreite, indem ich Hoffnung mache. Aber ja, nicht jedes Problem braucht sofort eine hoffnungsvolle Wendung. Manchmal braucht es auch erstmal einfach Anerkennung und validieren statt relativieren. So, ne? Weil du sagst ja auch, du sprichst der anderen Person das ja dann auch ab, indem du sagst, du brauchst dich nicht so fühlen.
Ne? Ja, weil du das selber auch schon gehört hast. So. Also das ist ja auch was Menschen auch so weitergeben. Und das steckt ja auch sehr tief in unseren Körpern drin. Wir haben ja gerade auch, bevor die Mikros an waren, haben wir über was geredet, wo wir auch selber festgestellt haben, also ich in mir habe so gesagt, in mir steckt auch einfach eine kleine Spießerin drin. So. Die wurde halt so, dass die kleine Sarah wurde halt irgendwie auf einer gewissen Art und Weise, und das hat auch was mit Christlichem zu tun,
wie man
auch
zu
sehr,
sein
sehr spießig
hat.
Erzogen. So möchte ich natürlich nicht sein. Und mein Kopf sagt auch, so und so ist richtig. Und trotzdem ist das gefühlsmäßig in meinem Körper, der einen größeren Anteil von dem, wie ich denke und fühle, ausmacht als mein Kopf. Und trotzdem noch so laut wird und so. Das ist so ja auch mit meiner impulsiven Haltung, jemand sagt was und ich sage, brauchst du jetzt nicht. Und jetzt machen wir mal gute Laune. Komm, wir lassen das jetzt mal. Und da steckt ja auch viel dahinter, was so die Überlebensstrategie derer war, die Kinder im Zweiten Weltkrieg waren. Da gibt es ja von Sabine Bode, gibt es das Buch, die verlorene Generation, oder die vergessene Generation, die hat nämlich Anfang der 2000er Jahre, hat sie die Menschen interviewt, die dann in den Ruhestand gegangen sind und in der Zeit des Zweiten Weltkriegs Kinder waren, also die Kriegskindergeneration. Die haben ja eigentlich gelernt nach 45, nicht irgendwie, wir machen jetzt Supervisionsgruppen und gehen alle zur Therapie und so, weil dafür gab es natürlich keine Ressourcen. Das heißt, die brauchten andere Überlebensstrategien und eine war eben das Erlebte, das Traumatische, unter den Tisch zu kehren. Mhm. Also good wives only. Mhm. Wir gucken jetzt nach vorne. Und das ist natürlich nicht mit radikaler Freundlichkeit gemeint. Natürlich kann das so triggern, dass man denkt, klar, war irgendwie bei Oma und Opa früher auch so, ne, wir wollen nicht über Probleme reden. Mhm. Aber das ist damit eben ja gar nicht gemeint. Das ist, glaube ich, schon auch was, wo ich nochmal beim Lesen des Buches drüber nachdachte, dass bei meinen Großeltern die Wankriegskindergeneration, also Jahrgang 33, 34, und ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen und meine Oma hat nie über Kriegstrauma, über ihr Fluchttrauma und so gesprochen. Und mein Opa hat, der war so in dieser Kinderlandverschiffung, wie hieß das so? Der musste halt in Österreich zur Schule gehen.
Aus der Stadt raus, weil
ja,
dort die Bomben.
Genau, und ist dann in Österreich gewesen als 11-jähriges Kind, oder nee, nicht mal, 10-jähriges Kind, so alleine nach Österreich, dann da in irgendeine Familie und da zur Schule. Und dann ist er mit seinem Freund aber auch abgehauen. Und er erzählt das immer wie so ein spannendes Kindheitsabenteuer. So. Das war ja auch hochdramatisch. So. Und ich dachte nochmal so, dass, auch wenn ich jetzt gerade so rede und denke dabei, wenn du so von toxischer Positivität erzählst, es war auch bis ins hohe Alter meiner Großeltern eine in einer gewissen Form auch eine gute Überlebensstrategie. Weil es auch das positive Denken, natürlich hat es sehr, sehr viele Nachteile auch. Ne? Also auch in meiner Familie, es wurden viele Probleme nicht angesprochen und die wurden dadurch viel schlimmer. So.
Ja.
Und das mal alles beiseite gelegt, aber hat es auch etwas Gutes, positiv zu denken, ohne jetzt natürlich all das, was wir jetzt gerade besprochen hatten. Und das fand ich nochmal so interessant dann auch in dem Buch. Die hatte dann auch so wissenschaftliche Belege darüber, also aus der Neurobiologie und so Sachen wie zum Beispiel, dass Glückshormone dadurch auch, wenn ich meine, also nicht wenn ich nur so tue, als ob ich positiv bin, sondern wenn ich meine innere Haltung, und dafür gab es dann auch so Imaginationsübungen in dem Buch und so, also dass ich wirklich meine innere Haltung auch trainiere und ändere, und dann stärkt das natürlich zum Beispiel auch bestimmte Hormone, also Oxytocin, das Bindungshormon zum Beispiel. Wenn ich zu dir freundlich bin, dann schaffe ich eine Verbindung her. Und wir Menschen, wir sind schon darauf angelegt, verbindende Wesen auch zu sein. Fand ich einmal nochmal so schön, musste ich so an Ubuntu denken, die afrikanische Lebensphilosophie, dass ich bin, weil wir sind, und Menschen sind für eine Gemeinschaft geschaffen und nicht um als ein Einzelheldin durch diese Welt zu gehen und so. Und aber auch Dopamin, das Belohnungshormon, was dann auch ausgeschüttet wird, weil es natürlich auch ein Euphoriegefühl gibt. Wenn ich freundlich bin, da kommt was Freundliches zurück. Ich mache manchmal mit meiner inneren Monkin, so eine kleine Challenge, dass ich manchmal so denke, ich bringe die Kassiererin gleich zum Lachen, wenn ich dran bin. Das ist jetzt so. Und es gibt mir, und ich schaffe das auch meistens.
Weil die wirkt besonders schlecht drauf.
Ja, genau. Und dann ist das aber auch so eine Challenge mit mir selbst. Ich schaffe das. Und wenn ich das so schaffe, das gibt mir dann auch wieder so ein Euphoriegefühl.
Weil du etwas geschafft hast.
Ich habe es geschafft, so. Ja, also und das finde ich auch nochmal interessant. Sie hat auch so mehrere Studien dann auch, dass Serotonin ausgeschüttet wird. Und das reguliert ja auch die Stimmung und reduziert letztendlich auch Depressionen und Angst. Und damit will ich nicht jetzt sagen, muss nur ein bisschen besser drauf sein und damit ist eine Depression oder eine Angststörung weg. Das meine ich überhaupt nicht damit. Aber es ist schon auch so, dass es auch körperlich was mit uns macht. So. Also, und gleichzeitig kommt sie dann auch dahin, dass dann auch diese Freundlichkeit stärkt sogar das Immunsystem in vielen, kann so, ne, dass du weniger Erkältung hast. Dass PatientInnen bei empathischen ÄrztInnen zum Beispiel hatten auch kürzere und mildere Erkältungen. Also wenn dein Gegenüber dir auch empathisch ist. Und so, das fand ich nochmal, dass und das hat eben auch wieder mit Dopamin zu tun und so. Ich hau hier mit so Begrifflichkeiten um mich, die ich auch alle nicht in der Tiefe erklären kann. Aber ich fand das schlüssig.
Ich erinnere mich, ich habe einen Podcast gehört mit Gabor Maté. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, dass Menschen, die häufig ihre Gefühle unterdrücken, anfälliger sind für Autoimmunerkrankungen zum Beispiel.
Ja.
Wo ich nochmal drüber gestolpert bin, war weniger die Freundlichkeit, sondern das Radikale. Mhm. Das fand ich auch nochmal interessant bei mir selbst zu beobachten, weil ich ja auch, das ist auch so meine Sozialisierung, auch vielleicht so dieses
Du darfst nicht so radikal sein.
Ich darf nicht so radikal sein. Also immer auch so diese Überbetonung von Besonnenheit ist gut, immer so den goldenen Mittelweg finden, immer so, also alles, was radikal ist, was fundamentalistisch ist, ist gefährlich.
Ja, das.
Weil es halt nichts anderes zulässt.
Aber das fand ich nochmal auch gut, weil die Autorin, die hat eben auch beschrieben, wie sie sich auch selber radikal gechallenged hat bei vielen. Also auch der Begriff radikal, der hat auf mich dann auch im Laufe des Buches so eine positive Auswirkung gekriegt, weil du bist ja radikal freundlich, also du machst radikal was Gutes und zwar versuchst du dich eigentlich selber radikal auch von deiner inneren Haltung her zu ändern. Und das fand ich einfach nochmal auch total schön. Sie hat dann auch so Stellen beschrieben, wo sie natürlich auch an ihre Grenzen gekommen ist und auch Fehler macht und so, aber wo sie sich immer wieder auch radikal selbst herausgefordert hat. Ne?
Ich glaube, das ist es auch, was ich ein bisschen beängstigend finde, weil es sozusagen einen Maßstab setzt, an dem ich mich zu halten habe.
Ah, den hat sie sich ja selber gesetzt. Den kannst du dir ja auch selber setzen.
Genau.
So. Und ich merke halt aber einfach auch, dass zum Beispiel in der Antirassismusarbeit, da musste ich ganz oft dran denken, ne? Wenn ich dort nicht radikal freundlich bin, und ich bin ja in den allermeisten Fällen bin ich die einzige POC im Raum oder eine von sehr, sehr wenigen. Weiße Menschen sind immer in der absoluten Mehrheit im Raum. Und das, wenn wir dann über Rassismus reden, ist es ja auch so, dass das automatisch auch innere Widerstände, gerade in weißen Personen, gerade in einer Kirche, die auch sehr auf Schuld und Scham irgendwie setzt und oder traditionell zumindest darauf setzt, auch wenn es heute andere Ansätze gibt und so. Aber das steckt ja schon sehr, sehr tief in uns. Und auch dieses bewertet werden und so. Und das trägt ja alles dazu bei, dass es ein sehr spannungsvolles Setting ist. Alleine so, bevor ich überhaupt die ersten Sätze ausgesprochen habe. Und wie wichtig es da ist, in diesen Settings radikal freundlich zu sein. Und zwar nicht nur aufgesetzt, weil das merken Menschen ja auch, selbst wenn sie das vielleicht nicht verbalisieren können. Atmosphäre ist das A und O bei Antirassismus. Das merken Menschen auch, deswegen fand ich das Buch für mich auch nochmal so richtig gut und auch für alle, und das beschreibt sie nämlich auch. Sie beschreibt auch so einen Dialog zwischen einer Person und ihr, wo es auch um so politische Themen und auch um Antirassismus und so ging. Und wie wichtig es da ist, auch von meiner Haltung her, dass in mir drin auch diese radikale Freundlichkeit ist, damit ich überhaupt verbindend mit Menschen ins Gespräch kommen kann und Antirassismusarbeit in dem Sinne bei mir jetzt machen kann.
Ich glaube, mein Problem, und es ist wirklich, ich beschreibe das als mein Problem ist, dass radikale Freundlichkeit bei mir Misstrauen auslöst, weil es so supermenschlich wirkt. Man kann doch nicht immer freundlich sein. Und dann denke ich immer, wenn eine Person es schafft, so radikal freundlich immer zu sein, dann misstraue ich dem automatisch. Dann wirkt es für mich aufgesetzt. Und das ist es dann vielleicht auch nicht, aber das meine ich mit meinem Problem, das ist dann meine Lesart, dass ich irgendwie denke, irgendwie wirkt das nicht authentisch, weil es ist so stringent, so streng, fast, es hat so eine Strenge fast schon.
Das haben ja oft, Austin Peter Brandt war ja schon öfter bei uns jetzt im Podcast auch, und das haben ja oft auch Menschen ihm gegenüber. Und er macht ja seit über 30 Jahren Antirassismus-Trainings oder 40 Jahre fast und er beschreibt immer häufig beschreibt er eine Situation, dass er unter Fahrpersonen Antirassismus-Training gemacht hat. Und das hat er, glaube ich, auch im Podcast hier schon erzählt, deswegen darf ich es erzählen. Und da saß eine Fahrperson 3 Tage lang, hatte so die Arme verschränkt vor der Brust und hab die ganze Zeit so skeptisch geguckt. Und das ging 5 Tage lang, war ein längeres Training. Und nach 3 Tagen wurde diese Person halt so ein bisschen aufgelöster, weicher, zugänglicher und hat dann auch am Abschluss gesagt, die ersten 3 Tage habe ich gedacht, du verarschst mich. Du meinst das gar nicht ernst.
Wann kommt der Moment, wo du mich angreifst?
Mhm. Genau, du willst hier eigentlich nur jetzt so eine schöne, warme Atmosphäre schaffen, dann öffne ich mich und dann
stichst du zu. Ich habe nur darauf gewartet, dass du, genau, und dass du irgendwann die Maske fallen lässt.
Und als die Person gemerkt hat, sagte sie dann am Ende, dass Austin wirklich so ist, hat sie, das war so ein besonderes Gefühl auch.
Weil es echt ungewöhnlich. Die Person war überrascht darüber, weil sie wirklich darauf gewartet hat, dass Austin so ist, wie erwartet. Nämlich, dass irgendwann dann der Dolch kommt.
Und weißt du, das finde ich ist, muss ich sagen, traurig.
Das ist sehr traurig in der Kirche.
Ja. Weil Kirche ist schon ein Ort, der mir von klein auf so beigebracht worden ist.
Man ist darauf vorbereitet, dass der Angriff kommt.
Ja, eigentlich ist Kirche von ihrem Selbstbild und auch das, was mir von klein auf eingeredet wurde oder was ich so versprochen bekommen habe, ein Ort, wo wir geliebt sind, vom lieben
wo
Gott
wir sicher
und so weiter,
sind.
Sicher sind und so. Und das ist schon auch nochmal krass und weiß ich, sehr erzähle ich auch ständig, dass Kirche kein Safer Space ist. Aber
es geht ja darum, was man vermittelt bekommt.
Ja, und das fand ich nochmal so krass, dass das auch in erwachsenen Fahrpersonen so tief drin sitzt, dass sie 3 Tage lang so eine Skepsis in sich tragen und dann so berührt sind davon, dass das nicht kommt. Mhm. Und Austin, finde ich zum Beispiel, ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie sehr radikale Freundlichkeit auch im Antirassismus dazu führen kann, dass jemand auch mit Freude und viel Energie auch so alt wird und das auch immer noch so macht. Weil der Austin ist ja, der sagt ja auch selber manchmal, er ist so glücklich, weil er seit über 40 Jahren Antirassismusarbeit macht. Und das macht er ja auch, musste ich beim Lesen des Buches auch oft dran denken, mit einer überzeugten inneren Haltung der radikalen Freundlichkeit.
Und es ist entwaffnend.
Ja.
Weil Leute dann plötzlich merken, ich muss gar nicht darauf vorbereitet sein, zurückzuschlagen. Weil ich werde nicht geschlagen.
Ja, und wie oft Menschen dann auch, und das merke ich ja schon bei so kleinen Begegnungen eben an der Kasse, positiv überrascht sind. Also du kannst mit so Kleinigkeiten auch Menschen eine Freude machen und das gibt dir letztendlich auch selber was. Und ich merke, je mehr ich so durchs Leben gehe, desto glücklicher gehe ich auch sehr. Es ist auch ziemlich egoistisch gedacht an manchen Stellen vielleicht, weil am Ende des Tages gehe ich glücklicher durchs Leben. Also und das merke ich auch in Antirassismus Seminaren, Workshops, Vorträgen oder so, dass ich auch merke, in mir gibt es ja auch manchmal eine Situation, wo ich innerlich drohe zu verhärten und wenn ich dann Weichsein auch zulasse und das auch verbunden mit Freundlichkeit, auch mit einer inneren Haltung heraus, ich sehe den Menschen jetzt auch nicht als Angriff, sondern als vulnerables, emotionales Wesen und dadurch schaffe ich so eine Brücke und so eine Empathie auch, die uns ja Rassismus nehmen möchte. Und in dem Moment, in dem ich durch radikale Freundlichkeit Empathie aufbaue, verliert der Rassismus zwischen uns, der uns trennen möchte. Und das ist auch immer für mich wieder auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass ich merke, durch eine Haltung der Freundlichkeit, des Wohlwollens, des Sehens meines Gegenübers, auch wenn meine Gegenüber mich gerade eigentlich angreifen möchte, wo ich dann auch abstrahieren kann, okay, mein Gegenüber greift mich persönlich, Sarah ja jetzt gar nicht an, auch wenn das so wirkt, mein Gegenüber hat Abwehrmechanismen, die eigentlich auch viel damit zu tun haben, dass mein Gegenüber manches auch durch Schmerz, durch Erfahrung, durch Gefühle, durch Perspektive, durch whatever gerade auch so fühlt und das führt zu so einer Abwehrreaktion. Und das finde ich einfach total schön, weil das so Verbundenheit schafft. Und letztendlich ist Verbundenheit das Gegenteil von Rassismus zum Beispiel oder von Unterdrückungssystemen, weil Unterdrückungssysteme wollen uns die Verbundenheit nehmen. Amen, Schwester, Amen. Ich könnte noch viel erzählen, aber wir erzählen uns ja jetzt wöchentlich Dinge, deswegen lassen wir es an dieser Stelle. Und komm zum Herz.
Etwas fürs Herz.
Ein schönes Beispiel für Slided in unsere DMs ist ein Beitrag, den uns eine Hörerin geschickt hat, den wir gerne als Herz aufnehmen.
Ich habe dieses Kinderbuch zu Hause, was uns die Hörerin geschickt hat, ein Bilderbuch. Und dazu gibt es auch einen Kurzfilm, Hair Love. Da ist auf dem Cover vorne ein schwarzes Mädchen, Suri, mit einem Afro. Und in der Geschichte geht es darum, dass ihr Vater lernt, ihre Haare zu machen. Mhm. Und Haare sind ja auch was sehr Politisches, gerade so im Antirassismus und auch im Empowerment. Es geht ja nicht nur um Haare, es geht um Würde, es geht um Zugehörigkeit, Körper, Familie, schwarze Selbstliebe und so weiter. Also für viele schwarze Kinder und auch für mich mit krausem, lockigen Haar als Kind, die sich dadurch auch nicht zugehörig gefühlt hat, irgendwie so wild und unbändig, schwierig und gleichzeitig auch süß. Mir haben Leute in die Haare gegriffen, aber es war immer so ein, du bist irgendwie anders und lass mal fühlen, wie sich das anfühlt, das andersartig sein und so. Wurde viel auch an meinen Haaren festgemacht und deswegen bedeutete mir, als ich das Buch das erste Mal gesehen habe, fand ich das auch richtig, richtig schön und habe das zu Hause, weil es eben genau das Gegenteil erzählt. Ja, dein Haar ist schön, dein Haar verdient Wissen und Pflege und Liebe. Und besonders stark daran finde ich auch nochmal, der Vater, der wird eben nicht so als ahnungslos, abwesend oder so erzählt, sondern als jemand, der sich Mühe gibt, lernt, scheitert, wieder versucht, liebt. Und man bricht damit auch so ein rassistisches Bild über schwarze Männer oder schwarze Väter. Das finde ich auch nochmal, kommt auch nochmal so mit dadurch. Und das Schöne ist, dass dieser Film einen Oscar gewonnen hat, dieser Kurzfilm. Und das finde ich nochmal so das Schöne daran, weil es eben auch so politisch ist, weil es eben nicht nur um Haare geht und weil es genau deswegen einen Oscar gewonnen hat. Und wir verlinken euch das auch gerne, gerne in den Shownotes. Genau, weil es halt auch Kindern sagt, du musst dich irgendwie jetzt nicht anpassen, dann musst deine Haare nicht glätten, deine Haare sind nicht so und so und anders. Du musst so nicht sein, um geliebt zu sein. Und das finde ich einfach nochmal richtig, richtig schön. Und so ein Buch hätte ich auch gerne als Kind gehabt. Mhm. Und das ist einfach ein schönes politisches Zeichen, dass dieser Film einen Oscar gewonnen hat.
Danke für dieses schöne Herz. Und dann kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge heute. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr dabei bleibt. Und bis zum nächsten Mal.
Schickt uns eure Themen. Wir freuen uns drauf. Ciao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin, mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.